have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen und die erste Woche der Jahr für Jahr lang ersehnten NBA Free Agency Periode ist jetzt vorbei. Das heißt für uns natürlich höchste Zeit, so wie wir das auf jeden Fall letztes Jahr gemacht haben und ich möchte behaupten, wahrscheinlich jedes Jahr, seit es diesen Podcast gibt, die Gewinner und Verlierer der bisherigen NBA Offseason mal durchzugehen. Wir haben beide jeweils eine Top 5 Gewinner, Top 5 Verliererliste dabei. Wir gleichen die ab. Da wird sich sicherlich einiges doppeln. Vielleicht wird sich manches auch nicht doppeln. Vielleicht gibt es kontroverse Diskussionen. Wer weiß es denn schon? Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und ich habe, wie immer, massiv Bock, hier durch die NBA zu springen und verschiedene Moves und Teams zu besprechen mit Julius Schubert. Einen wunderschönen, guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Wie geht's?
Super. Sehr viel los dieser Tage. Viel zu tun, viel zu arbeiten. Aber so soll es ja sein. Ich hab Bock auf die Aufnahme und ich hab Bock auf die kommenden Tage. Natürlich weiterhin komplett im WM-Fieber. Heute ist jetzt mal ein seltener Pausentag und dann geht's morgen los mit dem WM-Viertelfinale. Wir haben dramatische, spannende Spiele gesehen, nicht zuletzt gestern Abend Argentinien, die nach einem 0-2 gegen Ägypten innerhalb von 13 Minuten zurückgekommen sind. Es ist viel los dieser Tage, unterm Strich, aber mir geht's fantastisch. Und wie ist es bei dir? Wie geht's dir?
Ja, same. So ein bisschen was von der WM kriegt man dann ja doch mit. Ich gucke aktuell aber ein bisschen mehr Wimbledon.
Ja, habe ich gestern auch.
Prime Video ja die Rechte gesichert, ist ganz geil. Gestern Djokovic über 5 Stunden, die ich mehr oder weniger durchgeht im Hintergrund, habe laufen lassen während der Arbeit. Ansonsten ging es für mich Montag, vorgestern spontan nach Bamberg. Mhm. First time dort zum Deutschland-Herren-Nationalmannschaftsspiel gegen Zypern. Da bin ich von Netto eingeladen worden. Das war sehr cool. Vor allem, weil Dennis Schröder gespielt hat. Dennis Schröder auch sein 100. Länderspiel bestritten hat. Deutlicher Sieg für die deutsche Mannschaft. Kleiner Bamberg-Trip mit meiner Freundin. Das war ganz cool. Mein Bruder hatte seinen Abi-Ball jetzt letztes Wochenende. Der ist jetzt offiziell durch. Das war auch ein sehr schöner Abend. Das heißt, viel unterwegs aktuell. Und natürlich wartet man weiterhin gespannt auf LeBrons Free-Agency-Entscheidung. Mhm. Videothemen gibt es genug, auch wenn es so ein bisschen abgekühlt ist jetzt wieder in den letzten Tagen, was Free Agency Signings, Moves und Trades angeht, was aber auch nicht schlimm ist, weil wir haben mittlerweile ein sehr schönes Bild, wie viele der Teams in die neue Saison reingehen. Cap Space ist nicht mehr so wirklich da und dementsprechend können wir auch mit gutem Gewissen heute bereits am 8. Juli eine Folge machen mit unseren bisherigen Gewinner und Verlierer, weil vieles schon sehr in Stein gemeißelt wirkt aktuell.
Das denke ich auch, bis auf den LeBron-Domino und vielleicht die Jalen-Duren-Geschichte, wo aber, glaube ich, alle Beteiligten von ausgehen, dass der in irgendeiner Form seinen Weg zurück nach Detroit finden wird, ist alles so mehr oder weniger geregelt, habe ich auch das Gefühl. Aber vielleicht kommt irgendein Team ja dann doch noch mit einem großen Trade um die Ecke. Wir dürfen gespannt sein. Aber wie du sagst, völlig richtig, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, ein erstes großes Fazit zu ziehen. Und ich würde sagen, lass uns doch damit einfach direkt reinstarten. Wer ist dein erster großer oder gerne auch größter Gewinner der NBA Offseason 2026?
Größter Gewinner ist...
Nee, wir müssen es nicht. Also ich habe es auch nicht gerankt. Ich dachte mir vielleicht aus dem Bauch raus, wen du am positivsten sogar sehen würdest.
Lass mich anders anfangen, weil es auch aktuelle News sind, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Der größte Gewinner ist wahrscheinlich Donovan Mitchell, der gestern sich mit den Cavaliers einigte auf einen neuen 4-Jahres-Vertrag über sage und schreibe 273 Millionen US-Dollar. Eine Spieleroption für das 4. Jahr, für die 2030-31er Saison. voller Trade-Kicker ist auch noch mit dabei. Es war der erstmögliche Tag, an dem Donovan Mitchell diese Extension unterschreiben konnte. Und er hat es getan, hat sich dagegen entschieden, die Nikola Jokic-Route zu gehen und noch ein Jahr zu warten und dann entsprechend für 80 Millionen, nicht mehr, aber quasi im letzten Jahr dann entsprechend 80 Millionen zu verdienen. Das ist natürlich ein insaner Move. Das ist in Jahr 1 sind das 60,9 Millionen, Jahr 2 65,8, dann 70,6 und dann 75,5 Millionen. Also Donovan Mitchell wird 75,5 Millionen verdienen, wenn er 33 Jahre alt ist. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob er 37,5% des Caps verdienen sollte als 33-Jähriger in der Saison 2030-31, ob das ein gerechtfertigter Deal ist. Man kann da jetzt auch gerne wieder Diskussionen aufmachen, ob dieser Supermax, was es ja in dem Fall jetzt nicht ist, aber es ist insane viel Geld und es ist insane viel Anteil des Caps, ob dieses Max Money für diese Veterans wie Mitchell einer ist, dass die halt wirklich in dieser 35% Range des Caps verdienen, ob das so gerechtfertigt ist für den Spieler, den wir wahrscheinlich beide nicht mit drin haben in unserer Top 10. Das kam jetzt in den letzten Tagen News raus, dass der Cap Space nicht so ansteigt, wie das ursprünglich prognostiziert wurde. Also man hatte mal was gehört von wegen 10% jedes Jahr mehr. Mhm. Und Teams haben entsprechend dafür geplant und entsprechend dafür Verträge rausgegeben. Und jetzt durch die Anpassung der TV-Rechte, dass da so ein bisschen stagniert und aus verschiedenen anderen Gründen, die ich auch nicht alle verstehe, natürlich, ja, wir sind jetzt keine Wirtschaftsexperten, steigt der Capspace doch nicht so sehr an, wahrscheinlich, wie das ursprünglich mal gedacht war. Und dadurch sehen natürlich Verträge wie der von Jaylen Brown, Verträge wie jetzt der von Donovan Mitchell, dann eventuell nach hinten raus doch nicht mehr ganz so geil aus. Long story short, gut, dass die Cavaliers ihn gehalten haben. Gut für ihn, dass er einen der größten Verträge in NBA History jetzt unterschreiben konnte. Was das jetzt für das Cleveland Roster Building langfristig macht und ob sie das nach hinten raus in so eine gute Situation bringt, steht womöglich auf einem anderen Blatt. So oder so, Donovan Mitchell ist einer der großen Gewinner, was die Spieler angeht, der bisherigen Free Agency in meinen Augen.
Ja, hundertprozentig, gar keine Frage. Also ich glaube, wenn du einen allerwertesten voll Kohle hier auf den Tisch gelegt bekommst, dann gehörst du automatisch zu den Gewinnern. Ich denke, bei den Cavs sind wir dann einfach noch nicht so weit, sie hier jetzt wirklich als Gewinner. Also ich glaube, wenn LeBron kommt und anscheinend Brian Windhorst und Co. sind fleißig am Berichten Tag für Tag, was man so hört, verdichten sich die Anzeichen, um das mal noch vorsichtig zu formulieren. Ich glaube, wenn jetzt der LeBron-Move noch kommt und gepaart dann mit der Gewissheit, okay, wir haben unseren Franchise-Star jetzt unter Dach und Fach gebracht, das große Schäfchen ins Trockene gebracht, ich glaube, dann können wir uns guten Gewissens hier hinsetzen und sagen, die Cavs sind einer der Gewinner der Offseason.
Generell, das Team, was LeBron kriegt, ist hier in dieser Top 5 mit dabei. Egal, ob es mit, also einige der Teams sind auch so schon, zumindest bei mir mit dabei, die jetzt hier in der Diskussion sind. Aber wer auch immer LeBron kriegt fürs Minimum, für die Mid-Level, ist einer der 5 Gewinner der bisherigen Offseason.
Definitiv. Stand jetzt, wenn wir die LeBron-Personalie mal noch ausklammern, Thomas Bryant gehalten fürs Minimum oder für knapp über Minimum. Und stand jetzt eben Keon Ellis und Dean Wade ersatzlos verloren. Also aktuell sieht es noch nicht allzu rosig aus in Cleveland, was die Offseason-Moves angeht. Aber wie gesagt, man setzt natürlich vieles auf die LeBron-Karte. Und wenn diese Wette dann aufgeht, dann steht man halt plötzlich als ziemlich großer Gewinner da. Und dann ist auch diese Mitchell-Extension, auch wenn die Zahl natürlich groß wirkt für jemanden, der halt einfach nicht ein klarer Top-5-Spieler ist in dieser Liga oder so. Es war relativ alternativlos aus Sicht der Franchise, die Donovan Mitchell natürlich um jeden Preis versuchen sollte zu halten.
Auf jeden Fall. Wer ist denn dein erster Verlierer?
Das ist eine gute Frage. Mit wem fange ich denn jetzt an? Ich will nicht direkt mit der Lakers-Tür ins Haus fallen. Es ist schwierig, die Washington Wizards als Verlierer zu bezeichnen, wenn sie den ersten Pick im Draft hatten und mit AJ DiBanza einen möglichen Franchise-Changer sich hier reingeholt haben. Aber eigentlich möchte ich ihnen dafür auch nicht so wirklich Credit geben. Es ist jetzt natürlich zu früh. Darren Peterson sieht fantastisch aus in seinen bisherigen Summer League-Auftritten. Die ersten Stimmen werden jetzt natürlich schon laut. Das ist Jahr für Jahr so. Oh, Peterson hätte an 1 gedraftet werden müssen. Da möchte ich jetzt erstmal noch nichts von hören. Zumindest mal bis irgendwie nach ihrem ersten halben Jahr oder Jahr in der NBA. Aber ich tue mich auch schwer, den Wizards hier Credit zu geben dafür, dass sie halt DiBanza an 1 gezogen haben. Die Trae Young Extension hingegen ist eine absolute Katastrophe. Und dass du überhaupt für die Andre Ayton tradest, ist für mich auch eine halbe Katastrophe. Dass du dann noch Assets abgibst für die Andre Ayton in Form von Jaden Hardy und, also ich weiß jetzt nicht, ob Jaden Hardy ein Asset ist, aber dann noch 2 Second-Round-Picks dazu. Boah, mir gefällt das nicht so richtig. Wir haben nach dem Trey-Trade und nach dem Davis-Trade drüber gesprochen, hey, das ist ganz geil, das könnte den Wizards eine solide Struktur geben, eine bewiesene Struktur, um die jungen Wilden drumherum zu entwickeln. Ich bin auch vom spielerischen Fit weiterhin nicht abgeneigt, zumindest sehr viel weniger abgeneigt als viele andere. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann, ein Trae Young, Anthony Davis, AJ DiBanza, Alex Saar Konstrukt. Aber wir haben ja neulich schon drüber gesprochen, diese Young Extension ist jenseits von Gut und Böse. Und jetzt noch der Ayton-Move, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe die Sorge, dass die Wizards das buchstäbliche Lotterieticket, das sie bekommen haben, nicht maximieren in den ersten 2 bis 3 Jahren von AJ DiBanzas NBA-Karriere. Und das wäre sehr, sehr schade für den langfristigen Outcome dieser Franchise. Deswegen habe ich sie hier bei den Verlierern mit dabei.
Kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ich habe sie nicht mit dabei. Und ich finde auch nicht, dass die Trae Young-Verlängerung eine Katastrophe ist. Spielerisch, hast du ja selber gerade schon gesagt, bist du nicht abgeneigt, sind wir beide nicht abgeneigt, denken wir, dass jemand wie Trae Young Stabilität reinbringt. Und ich habe es jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder betont, auch in meinem Moritz-Wagner-Video jetzt, was gestern kam. Nur junge Spieler in deinem Team zu haben, die dann vorgewählt machen können, was sie wollen, ist auch kein cooles Erfolgsrezept und ist auch nicht wirklich gut dafür, dass ein Fundament gelegt wird und eine Winning Culture geschaffen wird. Trae Young bringt Erfahrung mit, Trae Young bringt Qualität mit, Trae Young hat immer in seiner Karriere am offensiven Ende seine Kollegen besser gemacht und ist jemand, der Stabilität reinbringt und eine Winning Culture mit prägen und schaffen kann auf die nächsten 2 bis 3 Jahre. Ich sehe nicht groß das Problem, dass die Wizards ihn dann jetzt auch auf die nächsten 2 bis 3 Jahre entsprechend Max Money bezahlen. Und wenn du halt wirklich dann sagst, okay, im 4. Jahr wollen wir ihn dann nicht mehr, weil DiBanza gut genug ist, weil von dem jungen Kern noch 3, 4 andere dann bezahlt werden müssen, beziehungsweise gut genug sind, dass das, was Trae Young am offensiven Ende bringt, nicht mehr gebraucht, beziehungsweise dass man dann schon ein Playoff-Team ist eventuell, wo dir Trae Youngs Defense dann eher vielleicht noch schadet, dann tradest du ihn halt weg mit noch 1 Jahr Restvertrag. Es gibt in der NBA, das wird immer wieder deutlich und es wird gerne so dahingesagt, aber es ist nicht so. Es gibt keine untradebaren Verträge. Die Sixers sind jetzt Paul Georges Vertrag losgeworden und haben sogar was Gutes draus gemacht. Man wird Verträge los. Bradley Beals Vertrag wird man los, ist man losgeworden in der Vergangenheit. Es gibt keine untradebaren Verträge und wenn Trader noch 1 bis vielleicht maximal 2 Jahre hat, dann wirst du den auch los. Ohne da jetzt noch viele Assets in meinen Augen dran heften zu müssen und dementsprechend habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich verstehe auch den generellen Aufschrei nicht, der jetzt obviously nicht von dir oder mir kam, aber so generell. Es war hundertprozentig klar, dass Trae Young diese Verlängerung am ersten Tag unterschreibt, als er sie unterschreiben konnte. Das wussten wir ab Februar, seit Februar. Ich habe damit kein großes Problem. Ich mag, dass Trae Young da ist, dass Anthony Davis da ist und diesem jungen Kern helfen, sich weiterzuentwickeln. Sie sind kein Gewinner der Free Agency jetzt, wo ja der Draft in dem Sinne jetzt auch nicht so krass mit reinzählt. Aber so auf die Offseason geblickt, kann ich sehr gut leben mit dem, was die Wizards gemacht haben. Sicherlich, ich hätte den Ayton-Move nicht gemacht, aber das ist jetzt auch nichts, was jetzt für mich eine Offseason dann so sehr hin und her schwenkt. Solche kleinen Moves am Rande. Dementsprechend habe ich weder ein großes Problem mit dem, was die Wizards gemacht haben, noch feiere ich es jetzt extrem. Und dementsprechend habe ich sie hier weder bei den Gewinnern und Verlierern mit dabei.
Man sollte vielleicht noch dazu sagen, das ist jetzt gestern passiert. Das hatte ich am Anfang meiner Rede noch gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Chris Middleton kommt zurück nach Washington in einem riesigen 6-Team-Sign-and-Trade. Schieß mich tot. Das ist, würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen, das alles durchzugehen. Aber im Grunde gibt man Middleton einen 3-Jahre-17,8-Millionen-Vertrag. Finde ich nicht geil, aber ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig überbezahlt. Aber dass du jetzt da, ich verstehe, dass du, um D'Angelo Russell loszuwerden, wahrscheinlich so oder so hättest irgendwie was draufzahlen müssen. Aber sie bekommen Middleton und einen Second-Round-Pick und geben Russell und 3 Second-Round-Picks. Nee, 2 Second-Round-Picks und einen Swap ab, um jetzt Chris Middleton da reinzuschmeißen in die Flügelrotation, der so mehr oder weniger eine ähnliche Position ausfüllt wie die Banza. Das ist jetzt keine Katastrophe, ebenso wie der Ayton-Deal im Vakuum keine Katastrophe ist. Aber für mich ist das ein weiterer negativer Move, den ich hier noch dann mit reinschmeißen würde. Die Idee von Middleton als, hat dann Shams direkt auch in seinem Tweet irgendwie Championship Pedigree oder so. Ja gut, ist er ja jetzt seit 3 Jahren oder so nicht mehr, dieser Spieler. Finde ich jetzt auch nicht geil. Also kein riesiges Minus, aber auch nochmal ein kleines Minus da oben drauf.
Ja, ähnlicher Gedanke von mir. Stört mich jetzt nicht so sehr. Und wie gesagt, so Erfahrung kannst du, glaube ich, nicht genug reinholen in dieses junge, wilde Team. Ich bin sehr gespannt, was die Wizards machen und ob sie jetzt in der kommenden Saison schon ernsthaft mit den Playoffs etwas zu tun haben in einem sehr, sehr toughen Osten.
Mhm.
Wollen wir mit dem nächsten Gewinner weitermachen?
Sehr gerne. Soll ich einen meiner Gewinner jetzt raushauen?
Mach das sehr gerne.
Switchen wir quasi. Auch hier kein uneingeschränkter Gewinner, weil wir ja ausführlich drüber gesprochen haben nach dem Trade, dass sie noch nicht fertig sind, dass da noch was kommen muss, um so wirklich in diesen Contender-Status aufzusteigen. Aber der Fakt, dass du Giannis Antetokounmpo bekommen hast, dass du nach Jahren der Starjagd endlich deinen Superstar bekommen hast und dass der Gegenwert dafür jetzt nicht allesamt in der NBA-Öffentlichkeit dazu gebracht hat, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, lässt mich die Miami Heat hier schon relativ eindeutig in die Gewinnerschublade einsortieren. Du warst ein Team, das in der Bedeutungslosigkeit feststeckte. Aus der bist du jetzt rausgekommen und allein das ist wahrscheinlich schon ein Win. Ich finde Simone Fontecchio zum Minimum ein überragendes Signing. Ich habe weniger Probleme mit Tim Hardaway Jr. für 6,5 Millionen als viele andere, weil ich glaube, dass er dem Team hier eine sehr klare Rolle gibt und ein sehr gut.
Haben da Leute Probleme mit?
Ich habe negative Stimmen gehört, ja, an mehreren Stellen.
Als ob, okay.
Ich verstehe es irgendwo. Es ist, glaube ich, im Vakuum schon überbezahlt, aber für dieses Team macht es halt für mich Sinn.
Das ist ein Dude, der letztes Jahr, wie viele Dudes in der NBA haben letztes Jahr mehr Dreier getroffen als Tim Hardaway Jr.? Nicht viele. Und du kriegst ihn für 6,5? An der Seite von Giannis und Bam. Weiß nicht, was es daran zu kritisieren gibt.
Ich finde den Wiggins-Vertrag nicht überragend, aber okay. Und dann, wie gesagt, sie sind halt noch nicht fertig. Also wir können hier noch nicht ganzheitlich beurteilen, was die Heat gemacht haben. Aber für den Moment, du bekommst Giannis. Mhm. Du bist jetzt relevanter, als du es vor einem Monat warst. Und das ist dann ein Win.
Da gehe ich mit. Dann lass mich doch zu einem meiner Verliererteams kommen, über die wir aus offensichtlichen Gründen noch gar nicht geredet haben, beziehungsweise in diesem Podcast seit Monaten nicht mehr geredet haben. Ich habe ein Video zu ihnen jetzt in der Pipeline. Es sind die New Orleans Pelicans.
Ah, okay.
Die anhand deiner Reaktion schließe ich, dass du sie nicht mit bei den Verlierern hast?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, aber ich gut, bin gespannt dann auf die Case. Lass mich sehr, sehr gerne den Case machen. Die New Orleans Pelicans haben 26 ihrer 82 Spiele gewonnen in der vergangenen Saison. Sie haben jetzt 2 hintereinander unter 30 Siege geholt. Sie sind eines der schlechtesten offensiven, defensiven und rebounding Teams der NBA. Sie haben eklatante Schwachstellen in ihrem Kader, die es anzugehen gilt. Und sie haben Win-Now-Spieler in ihrem Kader, für die man wertvolle Assets bekommt. Und ihr einziger Move bisher in dieser Offseason, beziehungsweise Free Agency, ist einen 37-jährigen DeAndre Jordan zu re-signen für ein Jahr und 3,9 Millionen Dollar. DJ ist jemand, der im Lockerroom unfassbar wertvoll ist und absolut seine Daseinsberechtigung hat. Sein On-Court-Impact hält sich, freundlich formuliert, in Grenzen mittlerweile. DeAndre Jordan als einziges Signing, einziger Move seit dem 1. Juli ist ein absoluter Joke. Ich weiß nicht, was der Plan ist der Pelicans, ob sie einen Plan haben. Ich sehe den Plan nicht, ich checke den Plan nicht, ich sehe die Vision nicht. Du brauchst ein Center an der Seite von Derrick Queen, der sehr gute Ansätze gezeigt hat, aber auch gezeigt hat, dass er nicht der einzige Fünfer sein sollte, jetzt gerade mal zumindest für den Moment, und dass er sehr davon profitiert, einen guten Rebounder und einen guten Defensiv-Big an seiner Seite zu haben. Das wäre gut für seine Entwicklung. Haben die Pelicans irgendwas gemacht in die Richtung? Haben sie Miles Turner reingeholt? Haben sie Daniel Gafford reingeholt? Jakob Poeltl reingeholt? Nichts dergleichen. Die Rebounding und defensiven Probleme auf der 5 sind nicht angegangen worden. Die Lakers haben Kevon Looney gesigned gestern. Der Center-Markt wird dünner und dünner und dünner. Und ich weiß nicht, ob die Pelicans in der Situation sind, in der die Knicks beispielsweise sind, wo du sagen kannst, wenn wir eine ruhige und entspannte Offseason haben, dann ist es fein, weil wir haben keine Baustellen. Wir sind amtierender Champion. Teams, die viele Baustellen haben, sollten auch viel machen. Teams, die schlecht sind, sollten entweder daran arbeiten, besser zu werden oder daran arbeiten, noch mehr Assets reinzuholen. All diese, in Anführungszeichen, Regeln gelten nicht für ein Team, was seit Jahren sowas von deutlich an der Postseason vorbeirauscht und deprimierenden Basketball spielt, schon seit einer ganzen Weile. Hat man Jordan Pools Vertrag aus den Büchern rausgeholt, jetzt im Sommer? Nein. Hat man Assets reingeholt für Trey Murphy oder für Herb Jones? Nein. Hat man einen hohen Gegenwert bekommen für Zion Williamson, der mehr Value hat jetzt gerade als in den letzten Jahren, weil er zum ersten Mal seit einer Weile auch wieder über 60 Spiele gemacht hat und richtig gut aussah? Nein. Dafür, dass die Pelicans seit Jahren keine 30 Siege holen, haben die viele untouchable Spieler in ihren eigenen Reihen. Wenn ich das mal so sagen darf. Viele Spieler, wo sie sagen, boah, die traden wir eigentlich nicht. Die traden wir nur, wenn wir komplett umgehauen werden mit irgendwelchen Angeboten. Was ich im Vakuum bei Zion verstehe, bei Herb Jones verstehe, bei Trey Murphy verstehe. Aber es muss ja Gründe haben, warum ihr keine 30 Siege holen könnt, Jahr für Jahr. Und dann zu sagen, ja gut, wir halten trotzdem an unseren Spielern fest. Das sehe ich vielleicht bei den jungen Spielern, dass du Yves Missy und Jeremiah Fears und Derrick Queen, dass du die behalten möchtest, weil du was siehst. Aber warum holst du keine Picks rein für Trey Murphy? Warum holst du keine Assets rein für Herb Jones? Warum siehst du dann nicht mal irgendwann ein, dass Zion jetzt 26 Jahre alt ist, es nicht so wie erhofft geklappt hat, er jetzt Value hat und du dann einfach sagst, okay, wir trennen uns voneinander. Ich erwarte nicht oder sage nicht, dass sie all diese Spieler weggeben sollten, aber macht halt mal irgendwas. Also, was ist denn die Zukunft? Klar, von den jungen Spielern werden sich einige jetzt weiterentwickeln, wir sind nach wie vor riesige Derrick Queen Fans, aber wo geht es denn hin mit diesem Team? Nächstes Jahr hat man dann wieder seinen First-Round-Pick, das hat man ja jetzt in dieser Saison, wie wir oft diskutiert haben, jetzt in diesem Sommer nicht gehabt. Aber was ist denn die langfristige Vision in diesem Team? Du wirst in den nächsten Jahren auch nicht in die Playoffs kommen. Dann schaff dir doch Picks ohne Ende an, geh den Utah-Weg meinetwegen und stell dich neu auf, anstatt basically ein Win-Now-Team nach wie vor zu sein, was halt aber einfach nicht gewinnt. Und wie lange willst du noch warten? Der Markt für Murphy ist da, für Jones ist da, wahrscheinlich auch für Zion. So, worauf warten die Pelicans? Ich sehe es halt gar nicht. Und für mich sind sie, weil sie wie schon zur Deadline jetzt auch wieder die Füße stillhalten in einer Situation, wo sie nie im Leben die Füße stillhalten dürften. Einer der großen Verlierer des bisherigen Sommers, weil für mich macht es dich nicht zu Verlierern, Spieler überzubezahlen oder dich in Trades über den Tisch ziehen zu lassen, sondern wenn du es dir nicht leisten kannst, nichts zu machen, gehörst du für mich auch zu den Verlierern. Die Pelicans werden erneut eines der deprimierendsten Teams der NBA sein und anscheinend ist man fein damit.
Julius, es tut mir sehr leid, dich jetzt hier so öffentlich bloßstellen zu müssen, aber du wirst dich gleich entschuldigen bei Troy Weaver und Joe Dumars. Man hat doch Jamal Mosley als neuen Headcoach geholt.
Genau, ja, hatte ich auch in meinem Video gesagt, das war ein guter Move. Das war ein sehr guter Move. Ich feiere den Jamal Mosley Move. Ungelogen.
Ich auch nicht so wenig tatsächlich, aber
das, was Jamal Mosley nicht kann, und zwar Playoff-Basketball coachen, das steht ja auch nicht in seiner Jobbeschreibung. Eben weil die Pelicans ja die Füße stillhalten und nicht wirklich was machen, um den Kader zu verbessern oder zu verschlechtern oder whatever. So, was er machen soll, ist das Fundament legen, das zu machen, was er vor 5 Jahren in Orlando gemacht hat, eine Winning Culture schaffen und das Team allmählich dahin zu arbeiten. Dafür haben sie ihn geholt, das kann er. Das war ein sehr, sehr guter Move. Aber das kann nicht ein einziger Move sein.
True. Naja, und sie haben Jaron Pierre Jr. mit dem 58. Pick reingeholt. Das hast du auch noch unterschlagen.
Okay, ja.
Nee, du hast völlig recht. Ich gehe mit. Ich hatte sie nicht so wirklich auf dem Schirm, gerade deswegen, weil man unter Verlierer wahrscheinlich im ersten Moment eher an Teams denkt, die halt schlechte Moves gemacht haben. Aber keine Moves können halt auch sehr schnell schlechte Moves sein, wenn man so will. Mhm. Also ja, hundertprozentig. Die Pelicans werden weiterhin ein deprimierendes Team sein für die 5 Pelicans-Fans, die es gibt. Ich mache da jetzt mit einem Gewinner weiter, richtig?
Sehr gerne.
Oder switchen wir wieder, dann machst du jetzt direkt einen Gewinner hinterher.
Können wir auch gerne machen. Müssen wir jetzt nicht ultra ausführlich darüber reden, weil wir das in diversen Trades schon gemacht haben. Für mich sind die Timberwolves ein Gewinner. Ich feiere den LaMelo Ball. Trade nach wie vor, dass man Ayodosumu gehalten hat. Und jetzt überhaupt hier ernsthaft in der Diskussion ist, überhaupt LeBron zu bekommen. Und dass so viele Leute sagen, vom Basketball-Fit her ist Minnesota ganz oben. Sagt, glaube ich, schon alles über ihre Situation aus. Ich glaube, die Wolves werden besser sein in der kommenden Saison als in den Jahren zuvor, wo sie auch schon sehr gut waren. Sky's the limit, future is very bright. Müssen wir jetzt nicht alles, wie gesagt, nochmal durchkauen, weil wir ja im Rahmen des LaMelo Ball Trades natürlich schon sehr ausführlich auf beide Seiten geblickt haben. Ja. Aber vor allem dieser LaMelo Ball Trade macht für mich die Minnesota Timberwolves zu einem der großen Gewinner, weil sie genau das reingeholt haben, was sie dringend brauchen, weil sie aus einer einigermaßen, ich will nicht sagen ausweglosen Situation, aber schon eine Situation, wo viele dachten, okay, das ist jetzt halt ihr Kern. Sie haben nicht wirklich Assets, sie haben nicht wirklich Cap Space. Jetzt irgendeinen Game-Changing Guard reinzuholen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Und sie haben es halt möglich gemacht. Und dafür gebe ich ihnen Credit. Ich feiere ihre Offseason, ihre Free-Agency-Periode bisher sehr. Und das macht sie für mich zu einem der großen Gewinner.
Ja, wir hatten ja die kleine Meinungsverschiedenheit schon. Ich glaube, ich traue dem LaMelo-Braten nicht gut genug, um sie hier wirklich als großen Gewinner zu bezeichnen. Aber ich habe sie auch in Klammern hier noch als Honorable-Menschen quasi mit dabei stehen. Also da kann ich dir großenteils schon recht geben. Mein nächster Verlierer sind die New York Knickerbockers.
Okay.
Ich tue mich sehr, sehr schwer damit zu akzeptieren, dass ein amtierender Champion sich weigert, in die Second Apron zu gehen für wenigstens ein Jahr, um entweder den Championship-Kern zusammenzuhalten oder, wenn man Moves macht, dass man diese Moves macht, um den Championship-Kern zu verstärken oder zu unterfüttern. Und das hat man beides nicht gemacht. Ich finde es cool, dass José Alvarado bleibt. Ich finde es cool, dass Landry Shamet bleibt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die beide auf ordentlich Kohle verzichtet haben, um eben bei den Knicks bleiben zu können. Aber dass man Mitchell Robinson sogar noch an einen direkten Konkurrenten im Osten, aber das möchte ich jetzt hier sogar mal ausklammern, dass der nach Boston geht, dass man Mitchell Robinson einfach so verliert, dass man dann mit Ariel Hukporti auch noch den zweiten Backup-Big verliert und dass man die beiden quasi zusammen ersetzt durch Andre Drummond, halte ich für sehr schwierig. Ich denke, die Knicks sind Stand jetzt schlechter, als sie es zum Zeitpunkt der Championship waren. Und das finde ich schade. Und man hört eben aus Kreisen, die gut informiert sind, da rund um die Knicks und rund um die Ownership, dass man eben nicht in die Second Apron möchte. Und ich habe das Gefühl, und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren immer häufiger drauf zu sprechen kommen, dass Ownerships oder Front Offices immer mehr die Aprons und vor allem die Second Apron heranziehen werden als Entschuldigung dafür, weniger Geld auszugeben. Und ich habe das Gefühl, oder es kommen Berichte, dass dem so ist. Und ich finde es einfach sehr schade, wenn du ein Championship-Team bist, dann solltest du entweder versuchen, die Truppe zusammenzuholen wieder und nochmal anzugreifen, oder du solltest versuchen, besser zu werden, um deine schwindende NBA-Krone zu verteidigen. Und das haben sie beides nicht gemacht. Sie sind in meinen Augen deutlich schlechter und das finde ich sehr schade. Und deswegen sind sie für mich ein Verlierer der Offseason bisher.
Ich hatte sie jetzt bei mir nicht mit drin, aber ich sag's ungern und ich sag's vor allem sehr selten. Du hast mich überzeugt. Da würde ich mitgehen.
Dankeschön.
Sicherlich.
Dankeschön. Freut mich sehr.
Die Jack Cale Verstärkung im Draft feiern wir.
Ja.
Weil sie ihren Spieler an 39 geholt haben, den viele in der ersten Runde gesehen haben und weil es vor allem natürlich ein Deutscher ist, der sicherlich auch fittet. Ich finde, José Alvarado ist ein krasser Value-Deal. Lunchy Schemmett für 4 Jahre 24 zu holen, ist ebenfalls vom Jahresgehalt her ein sehr, sehr cooler Deal, aber das natürlich Okporti und Robinson jetzt ersetzt durch Drummond. Das ist nicht einmal ansatzweise adäquat und ich bin gespannt, ob sie im Verlauf der Saison oder jetzt in der Offseason auch sogar noch zu dem Schluss kommen, dass das eventuell nicht reicht als Backups für Karl Anthony Towns. Gehe ich mit.
Sehr schön. Bevor ich dann jetzt zum nächsten Gewinner komme, einmal der kurze Hinweis an euch. Die heutige Folge wird euch natürlich einmal mehr präsentiert von Holy, unserem treuen Partner, der die besten Energy Drinks, Hydration Drinks, Iced Teas und Milkshakes im Game für euch auf dem Silbertablett im Online-Shop bereitliegen hat. Wir haben euch die letzten beiden Wochen schon erzählt von den brandneuen Holy Coffee Milkshakes, die für mich als großer Kaffee- und Eiskaffee-Fan ein ziemlicher Gamechanger sind. 3 verschiedene Sorten, einmal der reguläre Coffee Latte, dann der Hazelnut Coffee und der Iced Caramel Coffee, im Gegensatz zu den anderen Milkshakes mit Koffein, logischerweise. Und wie gesagt, wir können euch die Dinger wirklich nur ans Herz legen. Aktuell gibt's auch noch, wie eigentlich immer bei Holy, also wenn ihr da einfach mal in den Shop reinguckt, dann habt ihr zu jedem Zeitpunkt die relativ gute Chance, dass es bestimmte Aktionen gibt, dass es Goodies gibt. Zum Beispiel einen sehr, sehr schicken Holy Coffee Cup ab 99 Euro Einkaufswert und den haben sich letzte Woche gleich 2 von euch gesichert. Da der Appell an den Rest, gerne nachziehen. Und ich musste sehr lachen, als ich das gesehen habe. Wir sehen logischerweise nicht, also wir sehen hier keine Namen oder Adressen oder so in unserem Partnersystem bei Holy. Das wäre datenschutzrechtlich wahrscheinlich sehr, sehr fragwürdig. Aber wir sehen, was bestellt wird über unseren Code oder über unseren Link. Und da hat sich ein Kollege oder eine Kollegin letzte Woche den Apple Alligator, einen meiner Lieblings-Energy-Geschmäcker, 5-mal gesichert, also 5 komplette 50er-Tabs. Dachte ich mir, okay, der Kollege weiß, was er will im Leben. Er will den Apple Alligator und er will den 5-mal. Dachte ich mir, hey, Props an dich. Und dabei hat er sich dann eben auch diesen sehr schicken Holy Coffee Cup gesichert. Oder sie, wer weiß. Macht das gerne. Schaut da vorbei. Es läuft weiterhin die Aktion. Wir legen euch immer wieder das Starter-Set Deluxe ans Herz. Da gibt es aktuell weiterhin einen gratis Thermoshaker. Dazu Starter-Set Deluxe. Einmal durchs komplette Sortiment durchprobieren zum unschlagbaren Preis von 54 Euro mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, nicht nur aufs Starter-Set Deluxe. Also, wie immer, schaut gerne mal in der Folgenbeschreibung vorbei. Da findet ihr den Link zu Holy. Nutzt unseren Code DS und sichert euch da geile, geile Drinks.
Ganz kurze Storytime an der Stelle noch. Gerne. Ist mir jetzt spontan eingefallen. Meine bezaubernde Freundin Celine studiert ja Tiermedizin und arbeitet nebenbei natürlich nach wie vor noch in ihrer Tierarztpraxis, wo sie ja auch ihre Ausbildung gemacht hat. Und sie hat am Sonntag Notdienst, da ist jede Praxis im Umkreis mal dran, dass immer da auch sonntags irgendwo eine Anlaufstelle ist, wenn was sein sollte. Und es war etwas, denn es hat ein Dog eine Holy Hydration probiert, so eine kleine Tüte, so was, wo so eine Probe drin ist, gefressen.
Gegessen?
Ja. Und da mussten die diesen Hund aufmachen und das da rausholen und dann entsprechend auspumpen und das Pulver war dann natürlich auch verteilt, war zum Glück Hydration, wo jetzt kein Koffein drin ist, was für Hunde sehr problematisch ist, beziehungsweise auch kein Zucker. Das war gut, also es ging auch alles gut aus und dem Dog geht's mittlerweile auch wieder gut, aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr wilde Geschichte. Also haltet eure Probiertüten, vor allem von den von dem Stuff, wo Koffein drin ist, ja, von euren Haustieren fern. Ganz gute Lesson.
Ich habe auch zwei kleine Holy-Alltag-Stories. Ich war neulich beim Spiel der Balingen Bucks, beim American Football Game, und bin dann da irgendwie, habe ein Klo gesucht und bin dann da ins Sportheim reingelaufen. Und dann stand vor der Schiedsrichterkabine ein halbvoller Holy Shaker mit, ich vermute, Watermelon Whale, aber keine Ahnung, was genau drin war. Und dachte ich so, okay, alles klar, die Schiedsrichter haben sich gerade in der Halbzeit noch ein bisschen gestärkt, sehr schön. Mhm. Dann habe ich einen Zettel genommen und habe Rabattcode DS draufgeschrieben, habe den so auf den Shaker draufgelegt.
Lol.
Und ich hatte bei unserer Postfiliale hier in Balingen, weil ich dann ein Holy-Paket bekommen habe und nicht zu Hause war und dann wurde das da abgegeben, habe ich am nächsten Tag mein Paket abgeholt. Und dann hat der Mitarbeiter dort, hat mich dann gefragt, ah ja, also die Holy-Boxen sind ja sehr von außen sichtbar, dass das Holy ist. Und dann hat er gefragt, ja, ich sehe das jetzt immer mehr. Ist das geil, das Zeug? Ich habe gesagt, ja, 100%, ich guck da gerne mal rein. Code DS für 10% Rabatt. Also ich mache hier richtig aktiv
Mund. Ich auch neulich. Ja, ich saß im Kino und in der Reihe vor mir, bevor der Film losging, waren die auf der Holy-Webseite und schon auch so in Warenkorb reingepackt. Dann habe ich auch schnell natürlich einen Code weitergegeben und gesagt, hier, gönnt euch. Und dann haben sie es auch darüber bestellt. Also das sieht man immer häufiger, solche Stories, ja, vermehren sich.
Also Holy übernimmt die Welt, macht gerne mit, springt mit auf den Zug. Oh. Und die Toronto Raptors übernehmen vielleicht die Eastern Conference. Natürlich muss man Fragezeichen haben bei Kawhi Leonard. Das liegt in der Natur des Kawhi Leonard. Wir haben ja auch in unserer Trade-Analysen-Folge da ausführlich drüber gesprochen. Trotzdem ähnlicher Case wie bei den Bucks, auch wenn natürlich Kawhi nochmal etwas mehr Fragezeichen hat als Giannis. Dafür haben aber die Raptors davor einfach ein deutlich besseres Team gehabt, als es die Heat hatten. Das Brandon Ingram, Kawhi Leonard Upgrade. Ich finde das Kyle Anderson Signing zusätzlich nicht schlecht. Man hat Allen Graves an 19 gedraftet, wo ich jetzt gerade aus der deutschsprachigen Draft-Bubble sehr viel Gutes höre, dass das einer der großen Steals der Draft sein könnte. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne den jungen Mann nicht gut genug, aber ich vertraue da auf die Meinungen der Leute, die das gesagt haben. Ja, sie sind ein Gewinner. Wie groß der Gewinn ist, das wird sich zeigen. Wie gesagt, ich glaube, man muss da ein bisschen skeptisch rangehen an die Sache, aber ähnlicher Case wie bei den Heat vorher, allein der Fakt, dass du Kawhi Leonard bekommen hast, macht dich hier zu einem Gewinner in dieser Offseason und ich denke, die Raptors sind ready, nochmal ein Stückchen weiter oben anzugreifen, als sie das letzte Saison sowieso schon getan haben.
Auf jeden Fall muss ich jetzt gar nicht groß nachplappern. Ich habe den Kawhi-Trade, glaube ich, auch nochmal einiges mehr gefeiert als du. Also war das hier für mich ein absoluter No-Brainer, sie auch mit dabei zu haben bei den Gewinnern, wodurch ich 4 meiner 5 Gewinner bereits abgehakt habe. Soll ich zu meinem nächsten Verlierer kommen?
Yes.
Und das ist Jalen Duren und mit Abstrichen, wenn man so ein bisschen Bigger Picture Ding draus machen will, mal wieder die Restricted Free Agents.
Mhm.
Tari Eason einigte sich mit den Rockets auf einen 5-Jahres-Vertrag über $81 Millionen, was in meinen Augen einer der teamfreundlichsten Verträge der NBA ist, sofort und nicht einmal ansatzweise, in meinen Augen zumindest, das, was er bekommen hätte sollen. Aber die Rockets spielen ja seit Jahren schon auch Hardball, wenn es um Verlängerung geht. Das musste Jalen Green auf die Art und Weise lernen. Das war selbst bei Shangun so, der ja auch nicht den Max bekommen hat. Und jetzt hier bei Tari Eason schon im letzten Oktober konnten sich beide Seiten da nicht einigen auf eine vorzeitige Verlängerung jetzt in der Restricted Free Agency. Da kriegst du einfach nicht automatisch da extrem viel von den Houston Rockets anscheinend. Und generell, wir hatten letztes Jahr dieses große Thema Restricted Free Agency bei Josh Giddey, bei Kuminga, bei Grimes. Und wer war der vierte im Bunde? Mittlerweile gewaved hier, Cam Thomas.
Ja.
Das waren diese 4. Und jetzt auch in dieser Offseason warten weiterhin Peyton Watson und Jalen Duren auf neue Verträge. Und wenn der Capspace fehlt und die Teams dieser Spieler wissen, dass die von nirgendwo anders irgendwelche großen Angebote reinbekommen und nicht wirklich eine Alternative haben, als zu bleiben, dann ist natürlich die Verhandlungsposition da bei den Teams deutlich besser als bei den Spielern. Und in Jalen Durrens Fall könnte er einen 5-Jahres-Vertrag über 287,1 Millionen Dollar unterschreiben, 30% des Caps, weil er All-NBA war. Wir hatten zu den Playoffs schon darüber geredet, dass er da mit jedem Spiel Geld verliert. Aber es gibt keinen Grund für die Pistons, ihm 287 Millionen über 5 Jahre anzubieten. Es gibt sicherlich auch nicht allzu viele Gründe, ihm 100 Millionen weniger, also 187 Millionen anzubieten. Sie bieten damit sich selber. Sie wissen, dass Durin keine großen Alternativen hat. Die Lakers haben ihr Pulver verschossen mit einem anderen Big, den sie reingeholt haben. Da hat die Restricted Free Agency gut funktioniert. Aber Durin hat ein bisschen ein Problem. Und deswegen ist er hier einer der Verlierer. Und wenn wir dann direkt in Detroit bleiben wollen, wissen, wie du siehst, aber für mich sind die Detroit Pistons ebenfalls ein Verlierer. Und das hatten wir neulich schon mal so ein bisschen angetouched. Stillstand ist Rückschritt, vor allem in dieser Eastern Conference, wo die Raptors, die Sixers, die Heat alle Moves gemacht haben, die Pacers jetzt wieder da sein werden, die Knicks nirgendwo hingehen, die Celtics nicht unterschätzt werden dürfen. Und wenn du da ein Team bist mit Baustellen, die offensichtlich waren in den letzten Playoffs, und du gehst diese Baustellen nicht an, dann kannst du bisher auch nur als Verlierer irgendwie bezeichnet werden. Wie gesagt, wir haben den 8. Juli. Sie haben auch heute Nacht etwas gemacht, was so ein bisschen darauf hindeuten könnte, dass da jetzt noch etwas Größeres kommt. Und zwar haben sie LeVert und 2 Second-Rounder nach Milwaukee getradet für Torian Prince und Gary Harris. Dadurch wurde eine Trade-Exception kreiert und dementsprechend ja den Pistons da ein bisschen mehr Flexibilität gegeben für jetzt eventuell einen größeren Move, ob das Durant ist, ob das irgendein Trade ist. Aber in den Playoffs sind die Schwachstellen offensichtlich geworden von diesem Team und man hat nicht wirklich etwas gemacht jetzt im Sommer, um irgendetwas daran zu verändern. Sicherlich der Isaiah Joe Trade, der ist ganz geil. Collins Move, hatten wir auch schon gesagt, ist nicht schlecht. Kevin Huerter re-signed Javonte Green für 1 Jahr 3,9. Aber so diese sekundäre Creation-Geschichten, ist das Spacing jetzt so viel besser? Big-Man-Rotation jetzt nach dem Abgang von Isaiah Stewart. Tobias Harris ist weg. Das schreit für mich nach einem Team, was sein Level hält. Und das kann ja nicht der Anspruch sein von einem Team, was ja fast in der ersten Runde gegen freaking Orlando rausgeflogen wäre.
Ja, hundertprozentig. Ich habe sie auch als Verlierer hier auf dem Zettel. Dass du Tobias Harris und Isaiah Stewart, die per Minute wahrscheinlich dein zweit- und drittbester Playoff-Spieler waren in der vergangenen Saison. Bei Isaiah Stewart hat man das vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil er so wenig Minuten gespielt hat, aber das tut sehr weh. Also das sind zwei Dudes deiner Top 6, Top 7 Rotation. Ich finde, die Kevin Huerter verstehe ich nicht so ganz, warum der sich jetzt verdient hat, sofort resigned zu werden. Ich bin inzwischen ein bisschen negativer, was den Collins-Deal angeht. Ich könnte mir weiterhin vorstellen, dass das funktioniert, aber es ist halt im Vakuum schon ein Downgrade zu Tobias Harris. Ja, das ist sehr, sehr ernüchternd. Und wie du sagst, es könnte darauf hindeuten, dieser LeVert-Move jetzt, dass noch was passiert. Wir hoffen es, weil wenn das so bleibt, dann sind die Pistons hier deutlich, deutlich schlechter geworden, relativ zum Rest des Ostens. Und das wäre sehr, sehr schade.
Auf jeden Fall. Dann wieder zu einem Gewinner. Du oder ich?
Ich bin jetzt wieder dran mit einem Gewinner. Okay. Wir können es kurz halten. Ich finde sowohl Kelly Oubre Jr. als auch die Indiana Pacers, also ich finde das einen zweiseitigen Win-Win-Deal. Man kann jetzt nicht sagen, Kelly Oubre 2 Jahre 17 Millionen, das ist sicherlich jetzt nicht exorbitant, dass man sagt, boah, der hat hier richtig abgesahnt. Aber ich finde die Situation für ihn in Indiana an der Seite von Halliburton und Co., der schnelle Spielstil, der intensive Spielstil, ich denke, er ist gut genug als Shooter, um ihn hier nicht das Spacing irgendwie zu zerschießen. Diese Transition-lastige Offense wird ihm, glaube ich, echt gut liegen. Er hilft ihnen defensiv weiter. Ich finde es wirklich, vielleicht ist es ein bisschen biased, weil ich Kelly Oubre Jr. seit jeher liebe, beziehungsweise verliebt in ihn bin. Aber ich finde das beidseitig einen Move, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir nächsten Sommer, nachdem die Pacers in die Conference Finals oder sogar in die Finals marschiert sind, dass wir hier sitzen und sagen, hey, wow, Tsunami Papi in Indiana, das war ein absoluter Glücksgriff für beide Seiten. Und deswegen würde ich sie hier gerne als Gewinner anführen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch überlegt, aber das war mir dann zu klein, um sie jetzt hier wirklich als großen Gewinner mit reinzunehmen, was aber überhaupt nichts daran ändert, dass ich glaube, dass die Pacers ein absoluter Favorit auch wieder sein werden im Osten. Mit Halliburton, mit Siakam, mit Nembhard, mit Oubre jetzt, mit Zubats, der ein Match made in Heaven ist, mit Carlisle als Coach. Also nur weil ich jetzt die Pacers hier nicht als großen Gewinner der bisherigen Free Agency mit dabei habe, heißt es nicht, dass ich nicht glaube, dass sie gut und gerne das zweitbeste Team der Eastern Conference sein können in einem halben Jahr. Dementsprechend, ja, ein sehr, sehr geiles Team, auf das ich mich extrem freue. Die NBA hat was vermisst, auf jeden Fall mit den Pacers im Tabellenkeller in der letzten Saison. Verlierer.
Ein Verlierer hingegen. Ich glaube, wir müssen langsam zu den Lakers kommen. Mich würde jetzt interessieren, ich würde die Frage erstmal einfach mal in den Raum stellen. Ich hatte sie hier eindeutig als Verlierer auf dem Zettel, aus den Gründen, über die wir ja schon gesprochen haben. Walker Kessler wahrscheinlich sowohl überbezahlt als auch ziemlich krass, noch zwei First-Rounder für ihn abzugeben in einem Sign-and-Trade. Mamukelashvili, Grimes, Sexton, allesamt überbezahlt und zwar irgendwo schon passend, aber jetzt auch nicht wie die Faust aufs Auge. Die Reeves-Extension alternativlos, aber halt auch sehr hoch. Du hast mit Luke Kennard, Marcus Smart, DeAndre Ayton, Rui Hachimura, Jackson Hayes, du hast im Grunde alle Spieler verloren, die dazu beigetragen haben, dass du so eine coole Story schreiben konntest, gebeutelt in der ersten Runde gegen Houston, da diese Serie gewonnen hast. Dieser Kevon Looney-Move, wie stehst du dazu? Ist es für dich genug, um zu sagen, das rettet die Lakers hier vom Verliererstatus, zumindest in den neutralen Status? Oder ist es vielleicht sogar ein weiterer negativer Move in deinen Augen? Oder ist es halt einfach, okay, ganz cool, aber das macht den Kohl jetzt auch nicht fett hier in dieser Offseason?
Also ein negativer Move ist es auf gar keinen Fall. Lasst mich so formulieren, wenn die Lakers davor als Verlierer hattest, sollte der Kevon Looney-Move daran nicht wirklich etwas ändern. Also du kannst ihn nicht als Verlierer haben und durch den Looney-Deal jetzt sagen, okay, wir sind back in neutralem Terrain. Sollte man jetzt noch einen Kuminga meinetwegen reinholen für den Flügel und dann blickt man, okay, man hatte die Lakers als Verlierer am 6. Juli und dann holen sie Looney und Kuminga rein und du sagst, okay, jetzt sind sie neutral. Würde ich schon eher verstehen. Ich mag den Looney-Move. Er hat Championship-Erfahrung. Er hat Erfahrung als Screener für Guards. Er hat Erfahrung als jemand, der ja gut, erstmal gerne natürlich Erfahrung mitbringt, aber auch Rebounder, Inside-Finisher, ist nicht wirklich verletzungsanfällig. Er sollte nicht der Backup-Big sein, aber so diese Rotation, die man da jetzt hat mit Kessler, Mamukelashvili und Looney so zu dritt. Und dann hast du halt Kessler als deinen Starter und dann, je nachdem, was du halt brauchst, wenn du ein bisschen mehr Ballhandling und ein bisschen mehr Shooting vielleicht brauchst, hier und da ein bisschen kleiner gehen willst, gehst du halt mit Mamu. Und wenn du halt aber so ein bisschen so eine Inside-Präsenz brauchst, die Physis, das Rebounding, das Inside-Scoring mehr, dann gehst du halt mit Looney. Das ist schon eine Drei-Mann-Big-Man-Rotation, die deutlich besser ist als das, was man jetzt im letzten Jahr hatte mit Ayton und Jackson Hayes, den wir jetzt gerade noch unterschlagen haben in Detroit. Wir haben ja was gemacht. Nein, ich kann absolut nachvollziehen, warum du die Lakers hier mit dabei hast. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Lakers bei vielen hier als Verlierer mit dabei sind. Ich bin selber kein besonders großer Fan von dem, was jetzt den Sommer über gemacht haben. Aber das hat für mich jetzt dann doch nicht ganz dazu gereicht, sie ja als Verlierer mit reinzunehmen, weil ich glaube, sie werden, ob wie sie nicht auf einem Level mit OKC und San Antonio sein, ich sehe schon eine Welt, in der die Lakers das drittbeste Team im Westen sind, kommende Saison. Und in der die Lakers besser sind, als sie es waren. Es würde mich nicht schocken, wenn die Lakers eine Top-3-Offense der NBA stellen. Es würde mich nicht schocken, wenn Reddick die zumindest zu einer durchschnittlichen Defense coacht und wenn die viele, 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 viele Spiele gewinnen. Und dementsprechend kann ich sie jetzt hier nicht als großen Verlierer bezeichnen. Sicherlich ist es bei weitem nicht das Beste gewesen, was man sich erhoffen konnte, was man vielleicht von Pelinka auch irgendwie erwarten konnte. Sie sind auf gar keinen Fall ein Gewinner. Sie sind näher dran, ein Verlierer zu sein als ein Gewinner. Wenn ich jetzt die 30 Free Agency-Perioden, 30 Off-Seasons ranken müsste der Teams, sind die Lakers nicht mal ansatzweise in der Top 5. Sie sind aber auch nicht bei den schlechtesten 5 mit dabei. Würde ich sie wahrscheinlich auf so Platz 20 so einschätzen. Also eher in Richtung Verlierer, aber noch einigermaßen neutral. Und wenn man jetzt es wirklich noch schafft, einen athletischen Wing reinzuholen wie Kuminga, der dann zumindest mal ein bisschen auch Defense und Athletik reinbringt auf dieser Position. Natürlich kein Lockdown-Defender ist, aber wo man dann sagt, okay gut, den kannst du an Edwards mal ranstellen. Den kannst du an KD ranstellen, hier und da, an diese ganzen großen Guards und Wings in der NBA. Dann ist das noch ein kleines bisschen positiver und dementsprechend habe ich die Lakers jetzt hier gar nicht mit dabei, aber ich kann, wie gesagt, vollkommen nachvollziehen, warum du sie hier bei den Verlierern mit dabei hast.
Ich denke halt, dass wahrscheinlich dieser 20. Platz, den du sagst, im Off-Season-Ranking, wo ich wahrscheinlich ungefähr mitgehen würde, mit dem Kontext mit einbezogen, dass Lakers-Fans jetzt, dass ihnen diese 26er Off-Season als großes Ding versprochen wurde, dass du Luka Doncic eigentlich so gut wie möglich maximieren solltest in diesem Stadium seiner Karriere. Das macht also dieser 20. Platz von den Lakers ist ja was anderes als ein 20. Platz von irgendeinem anderen Team. Deswegen macht sie das dann wahrscheinlich trotzdem automatisch zum Verlierer.
Na, ich meinte nicht, sie haben die 20. Offseason, sondern sie sind bei meinem Gewinner-Verlierer-Ranking auf Platz 20. So meinte ich's.
Ja, genau, genau. Ah, inklusive Kontext und Situation.
Inklusive Kontext, genau.
Okay, okay. Der Case dafür wäre halt, du hast das alles ja in Einvernehmen mit Luka Doncic gemacht. Luka Doncic wollte Walker Kessler oder wollte vor allem...
Luka ist happy.
Genau, das ist halt, vielleicht ist es deswegen dann auch ein leichter Win, so dass du die Wahrscheinlichkeit, dass Luka Doncic, wenn es soweit ist, dass er das nächste Mal eine Extension auf dem Tisch liegen hat und entscheidet, unterschreibe ich die oder unterschreibe ich die nicht. Wenn du hier jetzt 10% in Richtung Ja das Blatt für dich wenden konntest, vielleicht hat es sich dann gelohnt, auch wenn du wahrscheinlich nicht das allerbeste Team sein wirst in den nächsten 2 Jahren. Hm. Wir werden sehen. Ich bin nicht überzeugt. Aber du ja auch okay. Nicht. Wir sind uns ja einig. Dann bist du jetzt wieder dran mit einem Gewinner.
Und zwar mit meinem 5. Gewinner. Und das sind die Philadelphia 76ers. Wie gesagt, meine Meinung zu diesem Trade ging ja ein bisschen auch weg von der Meinung von vielen anderen. Gerade was Jaylen Brown betrifft. Aber das soll grundsätzlich nichts daran ändern, dass ich glaube, dass die Sixers hier deutlich, deutlich besser geworden sind. Dean Wade gesigned, Hook Porty gesigned, Anthony Simons reingeholt, Caleb Love und natürlich Jaylen Brown. Du hast Quentin Grimes verloren, du hast Kelly Oubre verloren, Paul George verloren und Andre Drummond. Aber dass du PGs vertraglos geworden bist, dass du noch unabhängiger von Joel Embiid geworden bist, dass du mehr Shot Creation reingeholt hast, dass du einfach jüngeren, besseren Spieler im Vergleich zu Paul George reingeholt hast, auf den du dich auch deutlich mehr verlassen kannst, was ja Verletzungsanfälligkeit und so angeht. Ich feiere das Dean Wade Signing extrem. Ich glaube, Hook Porty passt da rein mit Anthony Simons, einen guten Backup Guard reingeholt, dass Maxi vielleicht auch nicht mehr so unendlich viele Minuten abreißen muss. Wenn sie jetzt natürlich noch LeBron bekommen, sind sie der große Gewinner, so Platz 1 mäßig. Aber so oder so sind sie ja bei mir in der Top 5 mit dabei und ich glaube, sie haben einen großen Schritt gemacht in Richtung Contender und das ist natürlich eine ganz andere Situation. Wir hatten nämlich die Sixers, als wir vor ein paar Jahren hier geredet haben, ich glaube, das war eine Supporter-Folge über die Teams mit den besten und schlechtesten Aussichten, da waren die Sixers mit dabei, eben wegen George, eben wegen Embiid, weil da natürlich noch wir nicht wussten, dass man mit Edge Comp einen game-changing Player dann auch reinholt. Das hat sich schon alles sehr gut entwickelt bei den Sixers in den letzten Jahren und diese Offseason ist ein weiterer Beweis dafür.
Ja, absolut. Zustimmung. Ich war ja, glaube ich, sogar noch mal eine Ecke pessimistischer, was den Brown-Fit angeht, als du. Und natürlich steht und fällt dieses Team weiterhin irgendwo mit Joel Embiids Gesundheit. Aber dass sie hier einer der größten Gewinner sind, das steht für mich auch außer Frage. Das wären sie vielleicht sogar schon gewesen, wenn sie einfach nur Paul George losgeworden wären. Und dass du dann auch noch einen All-NBA-Kaliber-Spieler dafür dir reinholst, das ist schon ziemlich überragend. Und die anderen Moves finde ich auch ganz cool. Mein letzter Verlierer, den ich hier noch auf dem Zettel stehen habe, sind die Phoenix Suns. Hm. Mir gefällt es nicht. Ich finde, dass man Grayson Allen und Royce O'Neal quasi eintauscht für Miles Bridges, finde ich einen sehr, sehr schlechten Move. Dass du gerade angefangen hast, dir eine gewisse Culture aufzubauen und eine gewisse Mentalität aufzubauen und da dann jetzt die Miles Bridges-Bombe reinfallen lässt. Colin Gillespies Vertrag, 4 Jahre 48, der ist geil. Jordan Goodwin hingegen, Mark Williams hingegen, boah, weiß ich nicht. Luke Kennard finde ich nicht schlecht, aber finde ich jetzt auch kein Gamechanger für dieses Team. Ich weiß nicht. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man sich jetzt hier dazu entschieden, einen großen, in Anführungszeichen, Move zu machen, und das ist Miles Bridges reinzuholen, dem man dann ja wiederum wahrscheinlich relativ bald irgendeine Form von Extension geben wird, was mir nicht gefällt, und ansonsten weiterzumachen. Und dieses Weiter bringt dich ja jetzt nicht plötzlich in die Top 8 im Westen rein. Und dann ist die Frage, hätte es sich vielleicht eher gelohnt, einen Schritt zurückzugehen? Ja, sehr uninspiriert und sehr unüberzeugend für mich, was die Suns hier gemacht haben.
Hatte ich ja auch auf jeden Fall in Klammern mit stehen. Ebenso wie die Charlotte Hornets, über die wir ja auch schon geredet haben im Rahmen des LaMelo Ball Trades. Ich glaube nicht, dass das eine gute Entscheidung war, LaMelo Ball wegzutraden, und dass du einen Spieler wie LaMelo Ball nicht häufig bekommst. Und wenn du ihn dann hast, solltest du ihn wahrscheinlich behalten. Und das haben die Hornets nicht getan. Lass mich ganz kurz noch Moritz Wagner als einen der großen Gewinner hier mit anbringen.
Ja, safe.
Der sowohl aus finanzieller Sicht als auch spielpraxismäßig, rollenmäßig, da, glaube ich, einen echten Glücksgriff gelandet ist. Jetzt mit seinem Deal auch in Brooklyn, und auch, das hatte ich in meinem Video gestern gesagt gehabt, auch im Hinblick auf die deutsche Nationalmannschaft. Wir dürfen nicht unterschlagen, dass der Frontcourt ziemlich schnell, ziemlich umkämpft und deep sein wird. Mit Hannes Steinbach, mit jemandem wie Isaiah Hartenstein, der Bock hat zu spielen. Ariel Hupporti meinte, er wartet nur auf den Anruf. Moritz hat da seine Rolle, und da mache ich mir gar keine Gedanken, aber er braucht auch Spielpraxis in der NBA, um dann auch Spielpraxis für Deutschland zu bekommen, ist zumindest meine Meinung. Und ob es die noch in Orlando so gegeben hätte, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und dass er jetzt in Brooklyn dann auch diese Spielpraxis sammelt, um dann natürlich auch bei den nächsten Turnieren auf DBB-Ebene dann da auch gute Argumente zu haben gegenüber Steinbach, gegenüber Hartenstein, gegenüber Porti eventuell, gegenüber Vogtmann, Thiemann, wer auch immer da dann noch rumrennt. Das kann, denke ich, auch nicht schaden. Das ist etwas, was wir jetzt nicht angesprochen hatten, als wir über Moritz Signing in Brooklyn geredet haben. Das wollte ich hier gerne noch anbringen, bevor ich zu meinem letzten Verlierer komme. Kein krasser Verlierer, aber ich check halt da auch nicht so richtig, was man gemacht hat, ist Dallas. Hast du Dallas hier mit auf dem Schirm gehabt?
Auf dem Schirm, ja. Es hat mir dann auch nicht ganz gereicht, sie hier klar zu den Verlierern zu schieben. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, worauf du hinaus willst.
Ja, also die Idee sollte ja eigentlich sein, irgendwo Cooper Flagg auch in die Position zu bringen, sich optimal zu entwickeln. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass auf der Position, die Cooper Flagg im Optimalfall hat, dass da jetzt nicht unendlich viele andere Spieler rumrennen. Und jetzt hast du, ist nicht die Hälfte deines Kaders sind Spieler, die auf Cooper Flaggs Position am besten aufgehoben sind. So, du hast für Santi Aldama beispielsweise getradet. Du hast dafür Spieler nicht getradet, wie zum Beispiel den PJ Washington, der halt auch auf Cooper Flaggs Position unterwegs ist. Ich, ja, keine katastrophale Offseason natürlich jetzt aus Dallas Sicht, aber was man da jetzt im Draft gemacht hat, dass man Assets für Aldama abgegeben hat, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht, das kann ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, aber so richtig optimistisch lässt es mich jetzt nicht machen, dass man da langfristig so ein richtig geiles Team um Cooper Flagg herumbauen kann. Mal gucken, vielleicht kommen noch Moves, mal schauen, was mit Kyrie Irving passiert, was der neue Head Coach macht. Wie gesagt, Masai Ujiri ist ja auch jemand, der, ich will nicht sagen, über jeden Zweifel haben, weil dafür ist das Toronto-Kapitel auch schon zu lange her, aber der zumindest sich mal den Benefit of the Doubt verdient hat durch die Arbeit, die er früher mal geleistet hat. Aber da hätte ich mir schon gewünscht, dass man jetzt sagt, okay, wir bauen wirklich alles um Cooper Flagg und machen halt auch Moves, die widerspiegeln, dass er der Mittelpunkt unseres Universums ist. Und das, ja, sehe ich jetzt aktuell noch nicht so.
Ja, absolut. Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich hätte noch einen kleinen Gewinner vielleicht zum Abschluss. Oder hast du jetzt noch was anderes auf dem Zettel, was wir noch nicht besprochen haben?
Hau raus.
Shoutout erneut an Sandro Mamukelashvili. Ein Spieler, für den ich mich sehr freue. Freund des Podcasts. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Mein Kumpel Gio hier aus Balingen hat eine gewisse Connection zu ihm, weil er eine georgische Modemarke hat und Mamu da hin und wieder ausstattet. Ich hatte eine sehr, sehr nette Interaktion mit ihm in Cleveland letztes Jahr. Ein wirklich feiner Kerl, ein wirklich guter Spieler. Wenn wir uns ganz ehrlich allesamt in den Spiegel gucken, dann sind 52 Millionen Dollar sehr, sehr viel für einen Spieler seines Kalibers. Und deswegen ist er für mich, was diese individuelle Spielerebene angeht, einer der größten Gewinner, weil er in seiner Karriere noch nie mehr als 2,4 Millionen oder so verdient hat in einer Saison. Und jetzt dann eben nicht nur zu einer der größten Franchises des Basketballs und in eine der geilsten Städte der Welt ziehen darf, sondern auch noch auf ein durchschnittliches Jahresgehalt von 13 Millionen US-Dollar in den nächsten 4 Jahren springt. Ja, absolut überragender Deal. Ich hoffe natürlich, ich bin ehrlicherweise skeptisch, aber ich hoffe natürlich, dass er das spielerisch einigermaßen rechtfertigen kann. Aber für den Moment, go get that bag. Absoluter, großer, großer Gewinner, was die Spieler angeht, von der Earnings-Seite aus.
Auf jeden Fall. An der Seite von Luka Doncic, das darf man ja auch nicht vergessen. Freue mich sehr, ihn dann auch hoffentlich relativ zeitnah live vor Ort in L.A. spielen zu sehen. Kurze Info an der Stelle. Der Spielplan kommt in circa 5 Wochen raus für die neue Saison. Mitte August wird es soweit sein. Dann werden natürlich auch die nächsten Community-Trips direkt im Anschluss veröffentlicht. L.A. hat natürlich absolute Priorität. Texas, die East Coast, Florida, auch wenn Moritz jetzt nicht mehr am Start ist, aber das ist natürlich dann für New York und Brooklyn sehr, sehr cool, dass wir da auch einiges mitnehmen. Wo auch immer LeBron hingeht, steht mit auf dem Plan. Und dann planen wir natürlich auch noch unseren jährlichen Double Step Back Podcast Trip, der ja vor 2 Jahren nach San Francisco ging und jetzt dann zuletzt nach Toronto, Atlanta und Charlotte. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, was wir da finden werden. Also an alle, die sich das mal gefragt haben in letzter Zeit, Mitte August kommt der neue Spielplan und direkt im Anschluss dann auch die neuen Reisen und da dann natürlich auch viele dieser Teams sehen, die wir heute als Gewinner und Verlierer mit auf dem Zettel hatten und diskutiert haben. Hast du noch irgendwas, was dir aus dem Herzen liegt?
Oh ja, ich habe eine kleine Trivia-Frage für dich.
Okay.
Ich dachte mir, wenn wir jetzt wieder langsam aber sicher wahrscheinlich zu unserem Donnerstagmorgen-Rhythmus zurückkommen, dann bringen wir die Säule des Double Step Back Podcast, die wöchentliche Trivia-Frage, zurück. Passend zum Thema Free Agency, Verträge, Geld, Moneten. Ganz simpel, die All-Time Leaders in NBA Career Earnings.
Inflation angepasst?
Nein. Ja, ich habe noch eine inflationsbereinigte Liste gefunden, da habe ich aber der Quelle nicht so hundertprozentig vertraut. Also du musst sehr modern denken bei dieser Frage. Einfach nur nackte Dollarzahlen.
Wie viele möchtest du denn haben?
Versuchen wir mal Top 5.
Okay, LeBron.
Yes, Platz 1. 581 KD. Millionen. KD ist Platz 2.
Steph.
Platz 3.
Alles aktive?
Nein. Ah doch, in den Top 5 schon. In Top 5 schon.
Harden?
Ja, Platz 4. Komm, in der Reihenfolge. Jetzt noch der 5.
Westbrook.
Nein. Platz 11. Russell Westbrook hat schlappe 57 Millionen weniger verdient in seiner Karriere als der Mann auf Platz 5. Aber ehemaliger Teammate von Russell Westbrook. Zweimal sogar, glaube ich. Oder? Ja. Zweifacher Teammate von Russell Westbrook.
Boah. Ich werde nicht drauf. Also entweder sagst mir den Namen oder du gibst mir noch 1, 2 mehr Hinweise, aber ich habe gar keinen.
Ich bin mir gerade doch nicht mehr sicher, ob er zweifacher Teammate. Lass mich das kurz checken. Auf jeden Fall, er war Teammate von Russell Westbrook.
Dann sag mir noch die Teams dann noch, irgendwie dazu oder so.
Die waren also bei OKC zusammen und bei den Clippers bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob sie da zeitgleich waren.
Bei OKC zusammen?
Wir haben vorhin indirekt über ihn gesprochen. Er hat das Team gewechselt in dieser Offseason.
Paul George.
Yes.
Krass.
Und sie waren zusammen bei den Clippers.
Ja,
Interessante genau. Liste. Platz 6 ist Chris Paul. Das ist der eine nicht mehr aktive. Dann folgen Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Damian Lillard, Anthony Davis auf 10, Kyrie Irving 12, Bradley Beal 13. Und dann kommen die ersten nicht mehr aktiven. Kevin Garnett auf Platz 15, Kobe Bryant Platz 16, Dirk. Shaquille O'Neal 27, Dirk. Platz 38, 251 Millionen insgesamt. Dirk Nowitzki hat in seiner Karriere 2 Millionen mehr verdient als Andrew Wiggins, stand jetzt.
Wo ist Tobias Harris?
Tobias Harris. Platz 22, gesandwiched zwischen Nikola Jokic und Klay Thompson.
Wahnsinn.
Oh je. Tobias freaking Harris. Alright. Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Aufnahme. Vielen, vielen Dank wie immer für euren Support. Wir sind ready für die große LeBron-News. Sobald es soweit ist, werden wir uns vor die Mics setzen und eine Supporter-Folge aufnehmen für euch. Deswegen patreon.com/doublestepback. Gerne schon mal reinschauen, reinschnuppern, reinhören, damit ihr das dann nicht verpasst. Wir haben jetzt zuletzt bei Patreon auch viel über Trades gesprochen, über die Offseason gesprochen. Davor haben wir die Finals Games analysiert. Also es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizukommen. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder hier im öffentlichen Feed. Checkt Holy aus. Vielen, vielen Dank wie immer von Herzen fürs Einschalten. Macht's gut, Freunde. Double Step Back out. Ciao.